Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer, auch wenn auf diesem Kanal jetzt so länger nicht wirklich was passiert ist, beziehungsweise nur zwischendrin mal so kürzere Sachen. Jetzt geht's auch wieder mit dem längeren Podcast los, die ganze Saison. Ihr wisst es, wir haben die 10 Minuten Eishockey an allen Wochentagen und ich finde es auch ziemlich cool, dass da in den letzten Tagen nach meiner Aufforderung und meiner Bitte oder was weiß ich, meinem Angebot, da viele dazugekommen sind und sich das jetzt auch anhören. Also 10 Minuten Eishockey an allen Wochentagen und dazu aktuell zu allen 14 DL-Teams vorschauen und am Freitag die Best of Seven, unsere Wochenkolumne bei Steady. Steady.de/bisselhockey. Seid da gerne mit dabei. Heute aber natürlich dann mal weg von dem, was vielleicht so jetzt die letzten Tage passiert ist. Wir wollen vorausschauen auf die neue DL2-Saison und ich mache das zusammen mit dem Kollegen Daniel Wimmer. Servus, grüß dich.
Servus, Fetzi. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Daniel, du bist mittlerweile ja auch für Magenta Sport unterwegs als Kommentator, als Beitragsmacher, arbeitest für verschiedene Sportsender als Redakteur, aber bist auch in der DL2 weiterhin unterwegs für Sportdeutschland TV und da in Landshut. Also es gibt jetzt aber keine Saisonvorschau für die Landshut. EV Landshut heißt es ja mittlerweile.
Aber Jubiläum, 30 Jahre Cannibals, also alles okay, in Ordnung.
30 Jahre nicht mehr Cannibals oder 30 Jahre Cannibals? 30 Jahre Cannibals, ja. Bringt mich vielleicht gerade auch zu dem Punkt, wie ich auf die Liga schaue. Ich glaube, die meisten, die den Podcast schon länger verfolgen, wissen, dass ich habe familiäre Verbindungen wirklich auch nach Landshut. Das heißt, da schaue ich schon ein bisschen genauer hin, etwas genauer. Das ist natürlich auch ein Club, der Meisterschaften gefeiert hat, der beinahe der erste DL-Champion gewesen wäre. Ja, damals gegen Köln noch als Cannibals eben im Finale verloren. Und ich verfolge die DL2 einfach nicht ganz so intensiv oder eigentlich von den Ergebnissen her und so, wer ist Topscorer? Sonst gar nicht, muss ich offen zugeben. Ich mache da auch kein Hehl draus. Ich verfolge die DL sehr intensiv, ich verfolge die NHL sehr intensiv. Ich schaue, wenn ich live Eishockey schaue, sonst in der Bayernliga. Auch das wisst ihr, dass ich da beim TV Miesbach unterwegs bin. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir einen, der die Liga die letzten Jahre einfach verfolgt hat. Aber nur auch von mir nochmal, wenn ich mir da so die Teams anschaue. Also bei mir ist halt einfach Rosenheim die nächste Stadt. Ja, für mich ist Daniel nicht München die Großstadt, sondern schon Rosenheim, weil ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Rosenheim ist jetzt eine Kleinstadt, ja, aber wenn ich in die Stadt fahre, dann fahre ich lieber nach Rosenheim als nach München. Das ist erstens näher und zweitens nicht ganz so groß und München schlägt mich dann schon fast immer. Landshut habe ich schon angesprochen. Regensburg wohnt ein sehr, sehr guter Freund von mir. Nach Ravensburg habe ich persönliche Beziehungen auch und dann, wenn du da schaust, wer da sonst so mit dabei ist, also Weiden, die man vielleicht sogar teilweise nochmal gegen Miesbach gesehen hat, werden wir später auch noch dazu kommen, ja, dass die halt einfach einen steilen Aufstieg natürlich hinter sich haben. Kassel natürlich, die rauf wollten die letzten Jahre und die auch schon mal oben waren. Krefeld, die schon mal oben waren. Freiburg, Kaufbeuren. Ich könnte jetzt alle aufzählen, ja, diese Eishockey-Begeisterung auch im Osten mit Grimmitschau, mit den Lausitzer Füchsen. Und was haben wir noch? Dresden natürlich, wo ich sage, vielleicht kommt mal wieder ein DL-Club aus dem Osten, also tatsächlich im Osten. Ich weiß, dass auch die Eisbären Berlin ein Ostclub sind, aber ja, es ist Berlin. Ne? Bad Nauheim haben wir noch und Selb haben wir nochmal und auch gegen Selb hat der TV Miesbach schon gespielt, um die Bayern-Ligameisterschaft. Und übrigens gewonnen, ist gar nicht so lange her. Ja, aber das ist jetzt nur so mein Plädoyer. Schaut euch die Liga an und ihr merkt, ich finde das schon geil, was da passiert. Ich kann es einfach nicht so verfolgen und deswegen eben bist du mit dabei, Daniel, und hast natürlich jetzt, nachdem ich jetzt viel gequatscht habe, den Hauptpart und kannst mir 10 Fragen zur DL2 beantworten, denn das ist heute unser Format. 10 Fragen zur DL2, aber bevor wir vielleicht in die eintauchen, die wir uns zusammen überlegt haben, ja, ich bin mir sicher, du teilst die Begeisterung, die ich für diese Liga oder die jetzt so ganz spontan von mir für diese Liga gekommen ist, teilst du natürlich schon länger, oder?
Zu 100% dieses flammende Plädoyer für die DL2, dem ist ja fast gar nichts mehr hinzuzufügen, Fetzi. Nee, Spaß beiseite. Du hast ein paar Clubs aufgezählt, sogar alle hinten raus. Es ist eine Liga, die extrem spannend war die letzten Jahre und auch nächstes Jahr, beziehungsweise ab dieser Woche, es geht ja am Freitag los, wieder extrem spannend sein wird mit vielen Clubs, wo man eine Ahnung hat, wo es hingehen kann, aber auch einigen, die so eine kleine Wundertüte sind. Du weißt es selbst, bei den 14 Teams, sei es DEL oder DEL2, du hast zu allen 14 ein Gefühl, bei 7 stimmt zu halb und bei 7 stimmt es überhaupt nicht. Und in der DEL2 ist das vielleicht sogar noch schwieriger vorherzusagen als in der DEL, weil vor allem mit Blick auf die vergangene Saison, als es wirklich bis zum allerletzten Spieltag um die Plätze ging, sei es um Platz 2, sei es um die Top 10 oder die Top 6, da war immer Feuer drin. Ein gutes Wochenende hat dir auch noch im Frühjahr 5, 6 Plätze bescheren können teilweise. Und das ist einer der Punkte, die diese Liga zu einer sehr, sehr guten, vielleicht sogar zur interessantesten zweiten Liga in Deutschland machen.
Weil sie wirtschaftlich ausgeglichener ist als zum Beispiel die DEL, weil sie vielleicht durch den Stil des Eishockeys weniger voraussagbar ist, weil ich würde natürlich deine Einschätzung teilen, du hast in der DEL bei vielen Teams einfach eine Idee, aber du weißt bei der DEL auch, also dass in den Top 4 Berlin, Mannheim, München, ja normalerweise vom Budget dann Köln ja stehen müssen, dass da vielleicht noch Ingolstadt irgendwie so vom Budget mit dabei ist, dass Bremerhaven natürlich einen guten Job macht, vielleicht ein bisschen überperformt, aber du weißt eigentlich, wer am Ende so die Top 4 bis 6, da gibt's kaum Überraschungen. Da gibt's mal eine Mannschaft, die so reinstößt, aber denkst dir vorher, vor der Saison, ich mache mir ja jetzt auch schon Gedanken, was passiert in der DEL, ja, wer könnte da besser sein, wer könnte schlechter sein, aber unterm Strich gibt's natürlich immer so Ausreißer wie die Eisbären Berlin vor 2 Jahren, dass die Playoffs verpassen, aber das war ja eine Sensation dann schon, ne? Also sowas passiert normalerweise in der DEL nicht, weil das einfach auch wirtschaftlich einfach bei vielen Clubs so gefestigt ist und man weiß, okay, wenn es da nicht läuft, dann schmeißt halt nochmal irgendwie 50 bis 100.000 hin und dann läuft es schon. Ja, jetzt mal ganz flapsig gesprochen.
Ja, und so locker sitzt der Geldbeutel halt in der zweiten Liga nicht. Und du hast Bremerhaven vom letzten Jahr und Berlin von vor 2 Jahren angesprochen. In der DL2 hatten wir vergangene Saison beides und zwar noch viel extremer. Die Eisbären Regensburg werden Meister, erstmal schon Hauptrundenzweiter und dann tatsächlich DL2-Meister im zweiten Jahr der Zugehörigkeit nach dem Oberliga-Aufstieg. Also nur noch größere Überraschung war eigentlich nicht drin. Und in die andere Richtung guckt ihr die Bietigheim Steelers an. Eines der Teams, die die Bürgschaft hinterlegt hätte für einen möglichen sportlichen Aufstieg, landet am Ende ganz unten und steigt ab. Also das zwei totale Extrembeispiele, die es in der Kategorie Überraschungsteams gab. Das gibt's auch in der DEL, aber bei Bremerhaven, da hast du zumindest mit gerechnet, sogar fest mit gerechnet, Top 6, das können die. Die waren immer in den Playoffs, seit sie in der DEL sind. Und dass es dann in diesen Erfolg mündet, das war vielleicht die Überraschung, dass sie die Hauptrunde gewinnen und ins Finale vorstößen. Aber an sich ist da das Potenzial an Überraschungen doch höher in der zweiten Liga. Und Bremerhaven, interessante Überleitung vielleicht, der Coach, den sehen wir ja nächstes Jahr in Liga 2.
So sieht's aus, genau, Thomas Popisch. Also da sieht man auch so, da hast du so ein bisschen den Brain Drain aus der DEL, was die Trainerpositionen anbelangt, aber du hast natürlich auch viele Spieler, also wenn ich mir die Kader anschaue von den Top-Teams, dann kenne ich die ja normalerweise zur Hälfte, auch wenn ich die DL2 jetzt nicht intensiv verfolgt habe die letzten Jahre, weil ich weiß, okay, der hat schon mal DEL gespielt, der hat schon mal DEL gespielt, natürlich in einer ganz anderen Rolle, aber das bringt uns ja wirklich zur ersten Frage, wie hat sich das Niveau in dieser Liga in den vergangenen Jahren entwickelt, dadurch, dass du vielleicht auch, Klammer auf, U23-Regelung, ja, solche Dinge, dass du ja schon ein Auffangbecken auch für DEL-Spieler bist und dass du ja jetzt wieder den Anreiz hast, nach oben gehen zu können mit dem Aufstieg. Insofern musst du dich da ja auch spielerisch was getan haben in den letzten Jahren.
Hat es auf jeden Fall. Da will ich auch kurz Thomas Popisch gleich zitieren, der gesagt hat im Vorfeld der Saison, wahrscheinlich kannst du bei jedem DL2-Club die besten 3, 4, 5, 6, je nach Club, herausziehen und die könnten auch in der DEL bestehen. Das sehe ich genauso, alleine weil es viele Namen gibt, die schon in der DEL gezeigt haben, dass sie mithalten können. Und mir fällt zum Beispiel an Samir Kaputli ein, der jetzt in Kaufbeuren auflaufen wird, der definitiv wieder das Ziel hat, in der DEL zu spielen. Also es ist keine reine Ausbildungsliga mehr, so wie es früher vielleicht mal war oder früher angesehen wurde, dadurch, dass jetzt dieser Aufstieg wieder möglich ist. Und alleine das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass das Niveau steigt, dass das Tempo steigt. Das größte Plus der DL2 wird auch in der nächsten Saison die Ausgeglichenheit sein. Davon bin ich fest überzeugt, dass da keiner davon galoppieren wird. Vielleicht Kassel mal wieder in der typischen Hauptrunde. Aber ansonsten gibt es da wenig Teams, die ich sehe, die komplett hinten abfallen oder die komplett vorne wegmarschieren. Und das Mittelfeld, das in der DL2 gefühlt von Platz 2 bis Platz 13 besteht, das wird wieder eine ganz, ganz enge Nummer werden. Insgesamt muss man auch sagen, ich beobachte die Liga jetzt schon länger, aus Fanbrille schon ewig und aus journalistischer Sicht jetzt auch schon lange. Das Tempo, das hat einfach angezogen. Wenn du dir ein Spiel von vor 5, 6 Jahren aus der DL2 anguckst, ohne den damaligen Akteuren zu nahe treten zu wollen, da ist heute schon mehr Athletik mit auf dem Eis, da ist mehr Tempo drin und da ist auch mehr spielerische Klasse mit drin. Und das alles trägt dazu bei, dass die DL2 Fußball natürlich ausgeklammert mit der zweiten Fußball-Bundesliga, aber ansonsten sich definitiv nicht verstecken braucht, wenn es um den deutschen Zweitliga-Vergleich geht. Das zeigen auch die Zuschauerzahlen. Du hast in der vergangenen Saison rund 3150 Zuschauer im Schnitt gehabt. Gut, okay, du musst da vielleicht die zwei Freiluftspiele rausrechnen, die an der Skisprungschanze in Klingenthal waren, mit beide knapp fünfstellig. Aber an sich ist das eine sehr, sehr positive Tendenz und ähnlich wie in der DEL auch eine Rekordentwicklung, was die Zuschauerzahlen angeht. Also Eishockey boomt, ob im Ober- oder im Unterhaus. Und das liegt natürlich auch an der Niveausteigerung, die das Unterhaus die letzten Jahre vollzogen hat. Und da geht bestimmt noch ein bisschen mehr.
Aber ich finde den Vergleich mit Fußball gar nicht so uninteressant, ne? Weil da kannst du den Vergleich nämlich eigentlich fast 1:1 ziehen. Ne? In der obersten Liga ist halt einfach auch das Geld zu Hause. Ja, da gibt es dann auch Geldgeber, die teilweise dann mal an Standorte gehen. Ich habe jetzt natürlich einen speziell im Blick, ja, und jeder hat ihn in der DL auch im Blick, die an Standorte gehen, die vielleicht jetzt da gar nicht so die große Eishockey- oder Fußballtradition haben und da was aufbauen, ne? Also finanziell erstmal was aufbauen und natürlich auch dann die ganze Infrastruktur. Und in der zweiten Liga hast du halt einfach, also da gibt es ja auch keine zwei Meinungen noch im Eishockey, da hast du einfach sehr, sehr viel Tradition, ja, da hast du, also jeder DL2-Fan wird von sich selber behaupten, okay, mein Club ist ein Traditionsclub, ja, das ist dann mal längere Tradition, mal kürzere, was ist überhaupt ein Traditionsclub, aber du hast da ja deutsche Meisterschaften in der DL2, du hast einen großen Zuschauerzuspruch, ja, du hast vielleicht so vom, wenn du auf das Herz hörst, hast du da vielleicht sogar einfach einen besseren Draht dazu zu der Liga als zur ersten. Insofern ist dieser Vergleich mit Fußball gar nicht verkehrt, finde ich.
Von der Grundstruktur, was die Tradition angeht und vielleicht den Vergleich erste, zweite Liga, gebe ich dir recht. Vom Finanziellen reden wir natürlich von einer ganz anderen Nummer und auch von der öffentlichen Resonanz. Ich habe vorhin ja gesagt, mit die beste zweite Liga in Deutschland, da muss man eben den Fußball dann noch wegrechnen, weil es ist doch ein Unterschied, ob 50.000 in Köln sitzen oder 5.000, auch wenn das eine tolle Zahl ist, oder teilweise auch 8.000 in Krefeld. Das ist aller Ehren wert, das muss man definitiv festhalten. Und Tradition ist in dieser Liga extrem vorhanden, ohne dass ich durchrechne beim ersten Blick. Die halbe DL2 hat entweder DEL oder früher Eishockey-Bundesliga gespielt. Und auch das macht natürlich den Reiz aus. Es sind viele Eishockey-Städte dabei, die vor allem für Eishockey stehen. Rosenheim, Landshut, hier in der Region, bei uns in Bayern natürlich am vordersten Front zu nennen. Krefeld ohnehin. Auch Kassel hat sich mittlerweile da aufgebaut. In der Hinsicht, als dass sie doch mal wieder ins Eishockey-Oberhaus zurückkehren werden. Das ist eine eigene Thematik, auf die kommen wir ja sicher auch noch zu sprechen später. Aber diese Liga macht Bock, diese Liga macht Spaß. Ausrufezeichen.
Du hast nicht durchgerechnet, hast gesagt die halbe. Und ich habe es jetzt kurz überschlagen, vielleicht vergesse ich jemanden, aber Krefeld, Rosenheim, Kassel, Freiburg, Kaufbeuren, Landshut, Weißwasser, ne? Und dann noch, wen habe ich vergessen? Ich war bei 7, glaube ich. Ja, das
Bad
sind dann schon
früher Bundesliga.
Genau, das sind schon 7 Bad Nauheim Bundesliga. Also das sind mehr als die Hälfte, die schon mal dann in der ersten Liga gespielt haben, sagen wir mal so. Ja, genau. Ja. Was sind denn die wichtigsten Dinge aus deiner Sicht, die jetzt über den Sommer passiert sind? Da muss es jetzt gar nicht um Transfers natürlich gehen, aber grundsätzlich war jetzt ein paar Monate Pause. Eine Sache hast du schon angesprochen, ne? Krefeld hat einen neuen Trainer, der sehr, sehr erfolgreich war und deutscher Vizemeister geworden ist mit Thomas Popisch jetzt in der vergangenen Saison mit Bremerhaven, der jetzt also ja ein neues Team übernommen hat. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, den auch in der DL2 zu sehen und zu sehen, ob Krefeld da ja wirklich ein ernsthafter Aufstiegskandidat wieder ist. Aber was sind so die wichtigsten Dinge jetzt über den Sommer aus deiner Sicht?
Also auf der Transferliste ist natürlich einiges passiert. Vor allem die Top-Favoriten auf die Meisterschaft, die haben ordentlich aufgerüstet. Dazu werden wir auch noch kommen. Aber an sich, was neben dem Eis passiert ist, immer wird mit Spannung erwartet, wer meldet denn für die DEL? Wer hinterlegt die Bürgschaft? Wer wäre im Meisterschaftsfalle berechtigt aufzusteigen? Und da gab es auf 3 Ebenen keine Überraschung, auf 2 vielleicht schon, muss man sagen. Also Kassel, Dresden und Krefeld, wie in den vergangenen Jahren, haben gemeldet und die Bürgschaft entsprechend hinterlegt und könnten aufsteigen im Falle des Meistertitels in die DEL, die sportliche Qualifikation wohlgemerkt. Und dann kamen aber noch die 2 Traditionsstandorte Landshut und Rosenheim hinzu, womit man, ich will nicht sagen, das war sehr überraschend, aber vor allem im Falle von Landshut, wo ich ein bisschen näher dran bin und das ein bisschen genauer auch beurteilen kann und weiß, hat man sich überlegt, machen wir das dieses Jahr schon oder ist das perspektivisch was wir erst in der nächsten Saison machen? Man hat sich jetzt entschieden, das dieses Jahr schon zu machen und betont aber auch in Landshut bewusst, das ist mehr als Zeichen gedacht und nicht als wir wollen oder gar wir müssen aufsteigen in dieser Saison. Man sieht es einfach als wichtiges Zeichen an das Umfeld, an Fans, an Sponsoren, dass das mittelfristig auf jeden Fall wieder ein Thema oder auch ein Ziel ist, in die DEL zurückzukehren. Letztes Jahr ja 99, als der EVL in der Deutschen Eishockey-Liga vertreten war. Auch bei den Star Bulls Rosenheim ist es eine ähnlich lange Zeit. Auch bei denen ist es, denke ich, mehr als Signalwirkung zu verstehen. Vor allem, nachdem man in der letzten Saison auf Rang 11 eingelaufen ist, in dem ersten Jahr nach dem Aufstieg. Auch da mehr eine Perspektivfrage. Und apropos Frage, es stellt sich natürlich die Frage, warum ist das jetzt möglich für diese beiden Standorte? Bei den anderen drei genannten, da war es eigentlich klar, dass die das wieder machen werden. Krefeld, Kassel, Dresden machen nie einen Hehl aus ihrer Ambition seit Jahren schon. Krefeld, seit sie abgestiegen sind, und auch in Dresden und Kassel wird das offensiv proklamiert, dass man hoch will. Der Grund, dass jetzt Landshut und Rosenheim auch die Möglichkeit haben, ist der geänderte Stadion-Punkteplan. Früher war es so, 9000 Punkte, da geht's drum. Ich habe nicht die genaue Rechnung im Kopf, Stehplatz 1 Punkt, Sitzplatz 2 Punkte, VIP-Logen gibt Punkte, großer Videowürfel und so weiter und so fort. Und früher, Fetzi, du weißt es auch, war noch die Mindestkapazität ein Riesenthema, an der fast alle Standorte gescheitert sind. Du brauchtest früher 4500 Kapazität. Das haben Krefeld erfüllt, das hat auch Regensburg erfüllt, dazu eben Kassel und Dresden, die schon die Bürgschaft hinterlegt hatten die vergangenen Jahre. In Landshut fehlten ein paar und in Rosenheim, glaube ich, die hätten die Kapazität, aber da war es von dem Punkteplan ja noch schwierig. Jetzt hat man das umgekehrt bzw. etwas geändert. Jetzt gibt es keine Mindestkapazität mehr, sondern einen 9500-Punkteplan. Auch da ist die Punktestrukturierung dann etwas anders als in der Vergangenheit. Und das hat eben Landshut und Rosenheim und ich glaube auch noch ein, zwei anderen die Möglichkeit eröffnet, die Bürgschaft zu hinterlegen. Und Landshut und Rosenheim, die haben es jetzt gemacht.
Ich habe das jetzt schnell mal gegoogelt, die genauen Punkte habe ich jetzt auch nicht gefunden. Na doch, Stehplatz 1 Punkt, Sitzplatz 2 Punkte, VIP-Platz 8 und bis 2024 eben 4 Punkte. Also das heißt, der VIP-Platz ist in dem Fall jetzt nochmal aufgewertet worden, wenn ich es richtig sehe. Und da eben das mit der Kapazität finde ich persönlich auch sinnvoll. Übrigens sehe ich jetzt in das Wikipedia jetzt in der Liste, auch das Olympia-Eisstadion in Garmisch-Partenkirchen als DL-tauglich, ja, mit knapp 7000 Plätzen. Das ist das einzige Nicht-DL-2-Stadion, also Oberliga-Stadion in dem Fall, das auch DL-tauglich wäre. Und du hast es angesprochen, also jetzt auch mal, es wird viel dann auch in den Fankurven diskutiert, diesen Punkteplan abschaffen, gab es ja auch schon immer wieder Initiativen. Aber das Ding ist einfach, natürlich willst du in der ersten Liga, in der höchsten Liga, in jeder Sportart ein Stadion, das tauglich ist dafür. Es gibt immer wieder auch aus anderen Sportarten Ausnahmen, wo du sagst, okay, also das finde ich auch geil, vor ein paar Jahren mal, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber in Eibar, ja, im Baskenland, in Spanien, La Liga, da hast du halt die Mindestkapazität nicht gehabt und zwar bei Weitem nicht gehabt und da hattest du halt so nur Sachen, dass du auf einer Seite war einfach ein Haus und die Leute haben vom Balkon zugeschaut und da kommt halt dann die Übertragung und ich kommentiere das Spiel und denke mir, ja, gibt's eigentlich noch was Geileres, ja, dass du, also, ja, und dann, wenn dann diskutiert wird, ja, müsste das Stadion nochmal ausbauen und das geht nicht mehr, dann musst du das Haus vielleicht noch ab, also gesponnen jetzt mal, du musst das Haus abreißen, es geht gar nicht, dass da ein Haus steht und so, dann sage ich, ja, dann bist halt schon wieder in der Diskussion drin, ja, was musst du dann anpassen, wenn der Club oben bleibt? Und wenn du eine klare Richtlinie hast, das und das und das und das, auch übrigens technisch, ja, von der Ausstattung und damit du die Übertragung gewährleistest, irgendwann vielleicht dann mal nächster Schritt, Kameraqualität, Videobeweis und so weiter, alles Sachen, wo sich die Leute dann auch wieder drüber aufregen, wenn es nicht funktioniert. Du brauchst einfach Kriterien, aber die Mindestkapazität, und das ist natürlich ein super Punkt, den Gegner haben, wenn ich halt Stadien sehe, wo halt keine 4000 Leute dann kommen, auch oder wo du einen Schnitt hast von was ich 3,5 in der DEL und gibst aber DEL2 Clubs, die Auslastung von, was ich, 95% haben und sagst aber, ja, euch fehlen aber jetzt mal auch wieder blöd gesprochen 5 Zuschauerplätze, das ist halt nicht verkaufbar und insofern ist es aus meiner Sicht eine sinnvolle Anpassung.
Vor allem sinnvoll und gut, dass dadurch auch ersichtlich wird, dass die Ligen da im Austausch sind, DEL und DEL2, wie man diesen Aufstieg besser ermöglichen kann. Es gab ja auch schon Jahre, als es nur einen einzigen möglichen Aufsteiger gab. Das war im Aufstiegsjahr der Löwen Frankfurt. Da war nur Frankfurt gemeldet und hatte nur die nötigen Voraussetzungen wirtschaftlich wie auch stadiontechnisch erfüllt. Frankfurt hat es dann geschafft. Deswegen ist dieses Jahr eigentlich kein Thema. Mehr die letzten beiden Jahre sind die Themen, als jeweils Augsburg gerettet wurde. Einmal von Bad Nauheim, als sie die Kassel Huskies im Halbfinale als letzten verbliebenen Aufstiegskandidaten eliminiert hatten und vergangenes Jahr eben überraschend die Eisbären Regensburg, die echt bis zum Ende dann durchgezogen haben und die Meisterschaft gefeiert haben. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Kritiker dieser Auf- und Abstiegsregelung und ich kann es bis zu einem gewissen Grad verstehen. Andererseits bin ich auch bei dir. Du hast es jetzt im Rahmen der Mindestkapazität ein wenig skizziert. Wenn wir die Wirtschaftlichkeit mit dazu nehmen, dadurch sind wir im Eishockey auch gebrannte Kinder. Wenn du 10 Jahre zurückgehst, die Hamburg Freezers und die Jahre davor, da hattest du im Schnitt eine halbe oder eine ganze Insolvenz pro Saison. Und dass sowas natürlich verhindert werden muss, das ist klar, dass es da einige wirtschaftliche Rahmenbedingungen einfach geben muss, die die Clubs auch erfüllen müssen. Denn keiner hat was davon, Beispiel aus der ersten DL-Saison, die Mad Dogs München, die sich da finanziell übernommen hatten und dann im Dezember den Spielbetrieb quittieren mussten. Davon hat dann auch keiner was, wenn ein möglicher Aufsteiger ohne Etat, ohne wirtschaftliche Absicherung hochgeht und dann im Dezember merkt, sorry Leute, wir müssen den Laden zusperren. Das ist nicht im Sinne der DEL, nicht im Sinne der Clubs und auch gar nicht im Sinne des Eishockeys. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, da weiter zu feilen und einfach die richtigen Kompromisse an den richtigen Stellen zu finden. Und dieser neue 9500-Punkte-Plan ist da ein weiterer Baustein in meiner Sicht.
Genau, also jetzt sind es 9.500 Punkte, vorher waren es eben 8.000 Punkte und eine Mindestkapazität von 4.500 Zuschauern. Ja. Übrigens hat Wolfsburg 4.503, also das ist dann, das so plakativ ist es einfach, ja, und in dem Schnitt haben sie die halt einfach nicht. Ne. Und die L2-Clubs gibt es, die eben einen besseren Schnitt herbekommen, aber halt vielleicht nicht diese Kapazität haben. Also die Mindestkapazität eben jetzt entfallen und 9.000 Punkte sind es jetzt, aber ich habe es ja schon gesagt, 9.500 sind es jetzt, aber in Düppplatz gibt es jetzt 8 Punkte und bis zur vergangenen Saison waren es eben 4 Punkte, also doppelt so viele Punkte für einen Düppplatz. Weil du es vorher schon ganz kurz angerissen hast, gib uns vielleicht trotzdem, weil wir gesagt haben, was ist über den Sommer passiert. Ich finde dieses Außenrum natürlich super interessant, aber jetzt auch nochmal, um sportlich zu schauen, so, was sind so die wichtigsten Transfers? Du hast gesagt, ein paar Mannschaften haben aufgerüstet, können wir gleich drüber sprechen, wenn wir über die Meisterschaftskandidaten sprechen, aber gibt es so irgendwie, also ich habe natürlich jetzt so als Jürgen, ja, der von einem Aufstiegskandidaten zum anderen wechselt, ist natürlich so der große Name, aber was sind so die weiteren Transfers, die es gegeben hat oder die interessantesten?
Andrew Jogan, definitiven Punkt, der vergangene Saison mit dem Trio mit Gedakis und Trevino die Eisbären zum Titel getragen hat. Jetzt in Dresden allgemein, wenn du dir alleine die Transferliste anguckst, ein Dane Fox läuft nächstes Jahr in Dresden auf Drew LeBlanc, auch aus der DEL gekommen. Dazu aus der vergangenen Saison schon Travis Turnbull, Danny Austenbirken. Also da ist definitiv Qualität geholt worden in Dresden, Qualität statt Quantität, so ein wenig auch die Maßgabe bei den Dresdner Verantwortlichen. Dann haben die auch noch das Glück, dass die drei Schweden, die schon länger bei ihnen im Kader sind, jetzt mit deutschen Pässen ausgestattet sind, mit Simon Karlsson, dazu auch David Rundqvist und der dritte im Bunde, das ist David Suvanto. Das bringt ihnen natürlich auch nochmal ganz neue Möglichkeiten auf der Conti-Position. Zur Erinnerung an alle DEL-Fans, es sind nicht 9+2 in der DEL2, sondern nur 4+2. Also da hast du definitiv noch mehr Auge auf deine Contis, weil du weißt, die vier, die du hast, die müssen zünden. Manche machen alle vier in der Offensive. Oft gibt es auch die Verteilung 1 und 3. Seltener sieht man auch 2 und 2, also zwei Verteidiger und zwei Stürmer. Wenn wir von Dresden zu Kassel rübergehen, da sticht vor allem Hunter Garland ins Auge. Der war in seiner Zeit in Weißwasser, als er da gespielt hat. Gemeinsam mit Peter Quenneville wurde er Spieler des Jahres in der DL2, hat jetzt ein Jahr in der Schweizer zweiten Liga gespielt und kommt jetzt nach Kassel und soll natürlich die Huskies und Todd Woodcroft und Petteri Väkiparta, den er noch aus Weißwasseraner Zeiten kennt, der damals Cheftrainer war, jetzt Co-Trainer ist bei den Huskies, da mit dafür sorgen, dass nun endlich dieser Aufstieg gelingt, den die Kassel Huskies lange, lange sich schon ersehnen und zweimal jetzt denkbar knapp gescheitert sind. Auch auf Kasseler Seite finde ich Brandon Cutler ganz interessant. Der kommt aus Utah, aus der ECHL, hat da 65 Zähler gesammelt in 72 Spielen. Noch ein unbeschriebenes Blatt in Europa, aber auch einer, der Kassel definitiv helfen kann, vor allem was den Scoring-Touch vorne angeht. Und auch in der Defensive noch die DL-Erfahrung geholt mit Tim Bender aus Iserlohn von den Roosters. Also insgesamt sind da die beiden Top-Favoriten, wenn es um das Thema Meisterschaft geht, sehr, sehr gut aufgestellt. Dann auch ein paar Liga-interne Transfers, Parker Bowles zum Beispiel von Freiburg nach Bad Nauheim. Freiburg, so ein wenig das Schicksal wie jedes Jahr, der Topscorer ist weg. Das war mal Tor Immo, der ist jetzt in Landshut gelandet. Auch das ein interessantes Duo, Tor Immo und Jack Doremus. der auch schon mal in Landshut gespielt hat, letztes Jahr dann in Bietigheim. Wie die beiden zusammen funktionieren, Tor Immo hat damals die Liga zerschossen, Jack Doremus hat auch letztes Jahr sehr gut funktioniert, obwohl Bietigheim sportlich natürlich nicht das geliefert hat, was sie liefern wollten. Also da sind viele interessante Namen unterwegs, was den Transfersommer angeht. Und wie so oft die Frage, wer zündet von den Amerikanern, Kanadiern, die frisch nach Europa kommen, welche Rückholaktion funktioniert und welche Liga-erfahrenen Spieler können ihre Leistung bestätigen? Das sind so die Fragen, die man sich stellt auf Transferseite. Und um das Thema Änderungen im Sommer vielleicht noch rund zu machen, Christoph, wir haben einen neuen TV-Partner in der DL2, Spray TV, nach jahrelanger Unterstützung und dem jahrelangen Aufbau der Streams in der DL2 jetzt der Wechsel für die nächsten 5 Jahre zu Sportdeutschland TV mit einer Qualitätssteigerung im Bild, mittlerweile Full HD. Nun bei Sportdeutschland TV, die ohnehin ein großes Eishockey-Angebot mittlerweile haben auf Seiten von sportdeutschland.tv, und auch das eine spannende und sehr herausfordernde Änderung für alle Teams in der Liga vor Ort.
Genau, und mehr Sichtbarkeit für die DL2, noch mehr Sichtbarkeit, erstens jetzt durch den neuen Vertrag und zweitens auch, weil die Highlights bei Magenta Sport dann zu sehen sind, und aus meiner Sicht auch vielversprechend. Sportdeutschland TV ist natürlich jetzt immer für mich wieder eine Sache, ja, ist auch mein Auftraggeber, also Disclaimer, ja, ich werde von denen auch bezahlt für Jobs, die ich ausführe. Ein Job, den ich gemacht habe, ist 2 Schulungen zu geben für die Sportdeutschland TV Kommentatoren in der DL2, und da hat es wirklich sehr, sehr regen Zuspruch gegeben. Das war super, war jeweils so 1,5 bis 2 Stunden ein Zoom-Meeting, und wirklich, da waren insgesamt, ich glaube 30, es waren so zweimal rund 15, also 30 Leute, die sich das angeschaut haben, Kommentatoren, aber auch Regie, Experten, die da mit dabei waren. Also die Motivation da, diese Liga auch zu präsentieren, sage ich jetzt mal, und die Eishockey-Liebe auch in dieser Liga ist sehr, sehr hoch, das ist mir da aufgefallen. Und natürlich ist es halt in dem Fall auch wieder, ich meine, du weißt es auch, es gibt trotzdem ja die Durchlässigkeit, ne, wenn du den Job da gut machst, dann das auch auf einem höheren Niveau und vielleicht sogar beruflich zu machen. Es ist ehrenamtlich von den Kommentatoren, was da geleistet wird. Das ist schon krass jetzt auch. Also um da auch Spray TV nochmal mit dazu zu nehmen, auch in unteren Ligen, wie du merkst, wie halt auch die ehrenamtlichen Helfer da versuchen, ihren Verein und ihren Sport aber auch vor allem nach vorn zu bringen und mit diesen Übertragungen. Also ich habe mir letzte Saison auch mal ein Bayern-Ligaspiel nochmal angeschaut, und das wäre vor ein paar Jahren ja undenkbar gewesen. Ne? Da hast halt irgendwie erzählt, ich meine, die Zeit weißt du nicht mehr, Daniel, ja, und dann, also bestes Beispiel bei mir, früher als in Mitte der 90er, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber auch das ist ja bei ein bisschen Hockey immer erlaubt und sogar gewünscht, in den 90ern war es total ungewöhnlich, dass es ein Penalty gegeben hat, ja? Also du hast das im Spiel, kam das nicht vor, es gab kein Penalty-Schießen, das war immer so irgendwie, also bei mir hat sich ja das beim Thema Fight komplett gedreht, aber entweder es wird gefightet, das war immer Ereignis für ein Kind und Jugendlichen, ja, da schaust du natürlich hin, oder es gibt ein Penalty, ja, Fight, lass mal jetzt mal außen vor, wisst ihr auch meine Haltung dazu mittlerweile, aber Penalty, ja. Und da war Brad Ballant beim TV Miesbach, ein Eishockeyspieler, wie er im Buche steht, allein durch den Namen, und der hatte so ein Fokuhila, lockenlange Haare hinten aus dem Helm raus, Rechtsschütze, und der hat mal einen Penalty geschossen, und nach Erzählungen, die ich später gehört habe, ey, Christoph, Wahnsinn, total langsam hingefahren, total lässig, und dann knallt er den oben und hat Latten, hey, brutal. Und ich habe mir das erzählen lassen, weil ich zwar im Stadion war, mir gerade Pommes geholt habe, ja, und nicht rechtzeitig wieder beim Spiel war. Ja. Also da haben sie meine beiden Lieben Essen und Eishockey sehr konkurriert in der Situation. Ja, und jetzt würde ich halt sagen, schaue ich mir noch 10.000 Mal an, diesen geilen Penalty. Und damals ging das halt nicht, da war es vorbei. Ja, da hast du auch kein Handy gehabt damals, hast du es filmen können. Das war, entweder du hast es gesehen oder hast es nicht gesehen. Was natürlich auch seinen Reiz hat, ja, will ich überhaupt nicht sagen. Aber jetzt gibt es halt die Möglichkeit, auch in die unteren Ligen dann eben zu gehen und sich da Highlights anzuschauen. Das nur nochmal zum Thema Sport Deutschland jetzt in der neuen Saison. Du hast die Meisterschaft, wir sind erst bei Fragen 3 und 4. Ich würde mal zusammennehmen, weil ich habe schon rausgehört, für sich sind Kassel und Dresden so die größten Meisterschaftskandidaten. Kannst du vielleicht sagen, was schiefgehen muss, dass die nicht die Meisterschaft holen, was ja in den letzten Jahren auch passiert ist? Ja, also dass du gesagt hast, ja, das ist der klare Meisterschaftskandidat Kassel, aber es hat ja nicht geklappt. Und vielleicht dann auch damit eingebaut die nächste Frage: Was hat Kassel aus den vergangenen Jahren gelernt? Ja, weil es ja zweimal wirklich jetzt die letzten Jahre überragende Hauptrunden waren, aber dann doch einmal Halbfinale aus und einmal das Finale verloren und damit den eigentlich schon sicher geglaubten Aufstieg noch vergeben.
Das wird sich zeigen, was sie gelernt haben. Was sie aus meiner Sicht lernen müssen, ist Ruhe bewahren. Das war ja ein großes, großes Chaos am Ende der Hauptrunde vergangene Saison und dann auch in den Playoffs noch erst Boschube raus, Bill Stewart rein und dann auch Bill Stewart nochmal in der Finalserie gekickt und durch Club-Urlegende und Ikone Sven Valenti ersetzt, der das Ruder dann auch nicht mehr rumreißen konnte. Also das war sehr von Hektik und Panik geprägt dann, ohne dass ich den internen Einblick habe, aber die Draufsicht suggeriert einfach das. Und etwas mehr Ruhe wäre da wohl zu raten auf Kasseler Seite. Eine überragende Hauptrunde, das ist quasi im Portfolio. Das werden sie auch dieses Jahr wieder liefern. Ich sehe sie definitiv auf 1 oder 2. Die einzigen, die sie ärgern können, sind vielleicht die Dresdner Eislöwen. Wenn wir auf die Trainer blicken beider Teams, dann sehen wir auf der einen Seite Neuling mit Todd Woodcroft. Der war Videocoach schon der kanadischen Nationalmannschaft, Gold in Athen 2004 und auch schon Stanley Cup-Sieger als Videocoach bei den LA Kings 2012. Also einer, der in der Theorie definitiv das Eishockey-Verständnis hat, das für die DL2 definitiv auch reichen sollte, aber keine Liga-Erfahrung. Das hat man aufgefangen und das finde ich sehr interessant und auch eine sehr, sehr gute Lösung mit Petteri Väkipäinen, der die letzten Jahre Cheftrainer bei den Lausitzer Füchsen war in Weißwasser und jetzt eben Co-Trainer von Todd Woodcroft sein wird. Also du hast nordamerikanisches Know-how von jemandem, der auch weiß, wie die Prozesse in der NHL laufen und du hast zusätzlich jemanden, der die Liga sehr, sehr gut kennt und noch dazu aus Cheftrainerperspektive. Und bei Petteri Väkipäinen, da muss man sagen, die Lausitzer Füchse sind, was den Etat angeht, mit Sicherheit nicht das obere Drittel in der DL2. Aber er hat es dennoch immer wieder geschafft, die Mannschaft in der Liga zu halten und auch in die Playoffs zu führen. Auch wenn da gegen Kassel Schluss war die letzten beiden Jahre. Dennoch ist das aller Ehren wert. Und ich denke, dass das eine sehr, sehr gute Trainerkombination ist. Bei Petteri Väkipäinen weiß ich, dass er typisch finnisch eher ein ruhiger Charakter ist, der auch mal aber aus der Haut fahren kann. Und bei Todd Woodcroft werden wir sehen, wie er die Mannschaft führen kann. An sich die Verstärkungen mit Hunter Garland oder Brandon Cutler sowie auch Dominic Turchin auf der offensiven Seite. Turchin aus der schwedischen zweiten Liga gekommen. Über Cutler haben wir schon gesprochen und Hunter Garland ist in der Liga ohnehin unbestritten. Insgesamt gab es gar nicht so viele neue. Es sind 6 Neuzugänge. Zu denen, die ich aufgezählt habe, kommen noch 2 U20-Spieler. Clemens Sager aus Berlin und vom U20-Meister der letzten Saison vom EV Landshut, Ben Stadler, zu den Huskies. Das ist eine gute Mischung. Du hast noch Spieler drin wie Max Faber, die den Verein mittlerweile kennen, die auch das Gefühl kennen, aufzusteigen. Max Faber damals auch im Löwenkader beim Frankfurter Aufstieg. Also das sieht für mich auf dem Papier, wie immer, muss man sagen, bei Kassel sehr, sehr gut aus. Und auf der Trainerposition, das sah letztes Jahr auch nicht schlecht aus mit Bo Schubre. Das wird übrigens auch spannend. Der ist jetzt in Ravensburg. Der hat mit den Löwen bewiesen, dass er DL2 kann. Mit Kassel das bewiesen. Ravensburg auch ein Spitzenstandort in der DL2, der letztes Jahr mal nach der Meistersaison 23 kein gutes Jahr hatte. Das ist für mich sehr, sehr spannend zu beobachten, was da passieren wird. Also Kassel, darüber müssen wir wahrscheinlich Mitte, Ende Februar nochmal sprechen, Fetzi, weil dann geht's wieder genau um diesen mentalen Turning Point. Kriegen sie es auch in den Playoffs hin? Denn davon, dass sie es in der Hauptrunde hinbekommen, davon bin ich überzeugt, dass sie da definitiv wieder vorne mitmischen werden.
Das ist auch so mein Punkt. Also ich habe jetzt auch gerade Karten nochmal durchgegangen, kannst du auch wirklich sagen, vor allem im Sturm, da ist ja kaum einer dabei, der nicht DL gespielt hat oder der eben halt ein Import, ne, der aus einer anderen Liga jetzt gekommen ist, vielleicht noch nicht in der DL war. Klar, jetzt auch wenig mit ganz prominenten Rollen in der DEL, aber es ist ja auch eine Liga weiter unten. Dass das ein Bombenkader ist, überhaupt keine Frage. Dann ist halt wirklich für mich auch eine Frage, wie jetzt mit Auf- und Abstieg. Und das muss man, glaube ich, in den Playoffs dann immer im Hintergrund haben, im Hinterkopf haben. Und das passt ganz, ganz, ganz gut dazu, dass ich jetzt eben den Kader angesprochen habe. Ein Aufstieg kann ja immer auch der Schritt sein, mit dem ich mir meinen aktuellen Job kaputt mache. Jetzt mal wirklich ganz plakativ. Ne?
Ja,
weil
das
ich
sind immer diese Sachen, die
eigentlich
die
in einem Spitzenteam ja. Mit einer guten, also es sind oft Spekulationen und ich unterstelle keinem Spieler dann irgendwie zu sagen, ja, ich will nicht aufsteigen, ja, weil dann spiele ich vielleicht nicht mehr hier und es gefällt mir, meine Familie ist hier und mein Gehalt ist eigentlich gut und in der DL reicht es einfach für mich nicht. Ich habe schon gesehen oder muss ich halt einfach kämpfen, dass ich überhaupt Eiszeit bekomme. Ich will keinem unterstellen, dass er sagt, absichtlich, nee, das mache ich nicht. Aber wenn sich das so ein bisschen im Hinterkopf einschleicht, dann wissen wir, wie im Sport dann vielleicht das doch die Leistung ein bisschen schmälern kann. Also das ist für mich eine Verschwörungstheorie, dass du sagst, eine Mannschaft will nicht aufsteigen, weil die meisten Spieler haben dann keinen Job mehr. Ja, aber ein bisschen was ist dran, weil ja, also Kassel ist ein DL2-Top-Team. Du weißt auch, dass du da vor einer geilen Kulisse spielst. Du weißt, dass du immer bis zum Schluss mit dabei bist. Aber du weißt halt auch, in der DL wäre das anders. Ne? Dann würdest du da wieder gegen den Abstieg erstmal spielen und dann musst du dich erstmal zurechtfinden oder vielleicht spielst du überhaupt nicht. Das ist nur ein Gedanke dazu, das sollte man sich auch immer mal so ein bisschen überlegen. Jeder kann damit machen, was er will. Noch einmal, wer absichtlich nicht aufsteigt, ist kein guter Sportler, ne? Weil du willst natürlich immer, gleicher Punkt wie beim Tanken oder so, du willst natürlich immer das Beste erreichen und du kannst nicht in eine Kabine reingehen und sagen so, heute spiele ich mal 87%, weil reicht es vielleicht knapp nicht und es sieht danach aus, als hätte es reichen können oder so. Das ist Quatsch.
Ja, das wird sich aber immer halten. Da brauchst du auch noch eine Etage tiefer gehen. Bei den Scorpions kommen auch solche Punkte immer mal wieder auf von verschiedenen Seiten. Aber im Grundansatz bin ich bei dir. Das kannst du erstens gar nicht richtig steuern und zweitens macht es auch kein Sportler.
In der DL gibt es natürlich eine ähnliche Geschichte, ne? Dass du halt für die Hauptrunde gezahlt wirst und Playoffs ist dann so ungefähr extra. Ja? Und der Sommer kann länger sein und der Sommer kann auch vielleicht mal in einem anderen Land sein. Das ist alles ist sicherlich Spekulation von außen, aber vielleicht auch schon mal so ein bisschen, aus meiner Sicht jetzt ein bisschen mehr Spekulation, einfach mal so Sprüche, die man schon mal gehört hat, nur, dass wir es auch mal einfach angesprochen haben, was auch ein Grund dafür sein kann, warum es bei Kassel in den letzten Jahren nicht gereicht hat. Irgendwie eine Mannschaft, die wieder sagt so, hoppla, hey, ich grätsche euch jetzt beide um. Erst im Halbfinale grätsche ich, weiß ich, Kassel raus und checke ich Kassel raus, um beim Eishockey zu bleiben. Und im Finale ist es Dresden. Oder sagst du einfach, ja, da kann ich dir jetzt 5 oder 6 nennen, die heiß laufen können?
Also ich finde ein Team noch extrem spannend und da sind wir zumindest schon auf Trainerseite immer mal wieder draufgekommen auf die Krefeld Pinguine. Denn die Geschichte von Thomas Popisch, sie sind nämlich bekannt. Der kennt auch noch die zweite Liga, als sie noch nicht DL2 hieß, aus seiner Zeit in Dresden und war ja auch schon mal im Weißwasser aktiv und dann zu DL2-Zeiten bereits die Fischtown Penguins Bremerhaven übernommen. Natürlich, das ist nicht mehr die gleiche Liga, definitiv nicht. Das ist fast 10 Jahre her. Aber er hat gezeigt, dass wenn es um mittelfristige und langfristige Entwicklung geht, er definitiv der Topmann ist. Und genau das, glaube ich, braucht Krefeld auch nach diesen doch turbulenten 2 Jahren jetzt nach dem DL-Abstieg, als es jeweils nicht gereicht hat, als auch die Hauptrunden nicht immer ganz den Vorstellungen des Krefelder Umfelds und auch der Verantwortlichen entsprachen. Da bin ich gespannt, zu was es im ersten Jahr reicht bei den Krefeld-Pinguinen. Es ist mit Sicherheit nicht auf eine Saison angelegt, das Projekt Thomas Popisch. Die Vertragslaufzeit soll ja auch deutlich länger als 1 Jahr sein, was man so hört. Und das würde auch passen zu Thomas Popisch einerseits und auch zum Projekt Krefeld Pinguine, weil ihnen das gut tun würde, nicht die Kurzfristigkeit zu sehen, denke ich, jetzt direkt wieder hoch zu müssen. Denn dass das nicht klappt, das hat man die letzten beiden Jahre gesehen. Da war im Halbfinale Schluss vor 2 Jahren und auch im letzten Jahr hat es entsprechend nicht gereicht. Von daher bin ich gespannt, inwiefern die Handschrift Thomas Popisch da schon im ersten Jahr sich so durchzieht, dass sie wirklich eine Rolle spielen können, in dem Sinne, dass sie wirklich Dresden und Kassel da vorne ärgern können. Bei Dresden wird auch spannend sein oder vielleicht sogar einer der Hauptpunkte sein, wie managt Niklas Sundblad die vielen Persönlichkeiten, die er in seinem Team hat, denn da sind ja wirklich viele, viele Namen dabei, die auch schon genannt wurden, mit Andrew Jogan, mit Dane Fox und so weiter und so fort dazu. Die Schwedenfront, die schon länger auch in Dresden ist und ihre Leistung bringt, das wird spannend sein. Noch dazu kommt der mentale Punkt der furchtbaren letzten Saison, als das Ganze fast im Abstieg gemündet wäre. Auch das, man hatte zwar den Sommer Zeit, das zu verarbeiten, aber lass die ersten 2, 3 Spiele schiefgehen, weiß es ja nicht, vor allem in dieser ausgeglichenen Liga, was da passiert. Da sind Prognosen ohnehin immer noch schwieriger gefühlt als in jeder anderen Liga. Von daher würde ich aber abschließend sagen, dieses Trio ist für mich vorne mit dabei. Dresden und Kassel ganz sicher, Krefeld wahrscheinlich. Und dahinter gibt es dann eine Reihe an Teams, wo du sagen kannst, da reden wir definitiv von Top 4 oder von Top 6. Der EV Landshut will den nächsten Schritt gehen. Seit dem DL2-Aufstieg immer eine Platzierung höher. Jetzt 2-mal in Spiel 7 im Viertelfinale gescheitert. Einmal gegen Ravensburg, einmal gegen Kaufbeuren. ESVK letztes Jahr im Halbfinale auch wieder gut eingekauft. Die Offensive, wenn du dir die durchliest, die schreit fast nach Spektakel. Noch dazu Daniel Jun, ein Trainertyp, der sowohl mit Jung als auch mit Alt umgehen kann und auch eine Mannschaft formen kann. Das hat er gezeigt, vor allem in dieser Viertelfinalserie gegen Landshut, als Kaufbeuren nominell nicht der Favorit war, aber im Endeffekt dann doch die cleverere Mannschaft war. Irgendwo auch die glücklichere, wenn du in der zweiten Overtime in Spiel 7 gewinnst. Allerdings auch die ein Kandidat für mich, was die Offensive angeht, die definitiv, ich will nicht sagen überraschen, aber sehr, sehr stark performen können. In erster Linie denke ich da an Premislav Svoboda, der aus der zweiten tschechischen Liga aus Litoměřice kommt. 53 Punkte in 64 Spielen, das musste in der tschechischen zweiten Liga auch erstmal reißen. Das ist auch für mich ein Transfer, der sehr spannend ist, weil in Deutschland noch nicht auf der Rechnung, bisher nur in Deutschland gespielt, kann aber durchaus gut funktionieren im Team des ESV Kaufbeuren. Dazu sind ja auch noch Spieler wie Samir Kaputli ins Allgäu gewechselt, der in Landshut bis zu seiner Verletzung, ich glaube, entweder fast oder sogar einen Punkt pro Spiel hatte. Und da ist viel, viel Power geboten in der Offensive. Und ansonsten denke ich, dass man auch mit Bad Nauheim zu rechnen hat. Taylor Wars ist noch verletzt. Parker Bowles haben sie jetzt geholt, traditionell immer stark auf der Kontingentposition. Der EC Bad Nauheim, auch mit denen, denke ich, ist nach einem schwächeren letzten Jahr wieder zu rechnen. Und die Liste, die ist noch ein bisschen länger, aber das dauert ein bisschen zu lange dann. Es gibt schon einige, die die beiden oben ärgern können, aber ich denke, dass es im Endeffekt in der Hauptrundentabelle die beiden mal machen werden und Playoff-Prognose im September sowieso nicht zu machen und in der DL2 unmöglich, Spitzi, unmöglich.
Ja, und das ist ja auch das Interessante, dass du sagst, ja, also, dass wir jetzt zweimal gesagt haben, ja, also Kassel kann sich eigentlich nur selber schlagen und vielleicht haben sie sich dann auch selber geschlagen teilweise, aber hatten halt auch immer einen Gegner, der sie geschlagen hat und der sie halt dann packen hat können. Und so ist halt einfach, wir wissen das aus der DL, ist es halt einfach auch um die Meisterschaft, ne? Da kannst du auch vor der Hauptrunde, nach der Hauptrunde sagen, ja, das muss eigentlich doch klappen und dann erinnert euch an die dominante Hauptrunde von München, jetzt nicht 23, 24, sondern die Saison davor und dann stolpern die beinahe gegen Bremerhaven und liegen zumindest 0-2 zurück. Also ist ja auch das Geile an der Sportart, dass alles passieren kann. Also da hast du jetzt natürlich vor allem die drei aufgezählt, die ja auch aufsteigen dürfen. Ne? Die, als Meisterschaftskandidaten dazu haben wir noch von den Mannschaften, die aufsteigen dürfen, Rosenheim und Landshut. Das hast du schon angesprochen, dass das Ganze auch perspektivisch ausgerichtet ist und einfach auch so ein Zeichen sein kann. Okay, es kann auch, also die Unterlagen einzureichen, kann ja auch ein Zeichen sein, okay, wir haben uns so weit etabliert, dass wir uns das in Zukunft vorstellen können. Ja, also der Standort ist wirtschaftlich stark genug, dass es in ein paar Jahren dann mal sein kann und dass man sich dahin entwickeln kann und muss ja nicht unbedingt sagen, wir wollen dieses Jahr aufsteigen, sondern wir grundsätzlich sind wir bereit oder werden bereit sein für die DL. Aber es sind halt eben nur diese fünf und deswegen auch die nächste Frage, ist diese Aufstiegsregelung, Auf- und Abstiegsregelung dauerhaft haltbar, wenn wir jetzt eigentlich schon vor Corona damit angefangen haben, die jetzt auch verlängert worden ist, aber wir unter dem Strich halt kaum Austausch haben zwischen den beiden Ligen DL und DL2.
Das ist auch ein Punkt, den wir schon so halb hatten vorhin, als wir über die Bürgschaften, über diese fünf gesprochen haben und über diesen 9.500-Punkte-Plan. Ich finde es wichtig, dass man im permanenten Austausch bleibt, wie man sich gegenseitig weiter annähern kann. Importlizenzen, auch immer wieder ein Thema, das auf den Tisch kommt. 9 in der DEL, 4 in der DEL2, ob man das in irgendeiner Art und Weise angleicht. René Dodorisch ist das auch gefragt worden im Vorfeld der Saison, was die DEL2 betrifft in dieser Importregelung. Er sagte, 4 ist in unserem Falle die Optimalzahl, die sich bewährt hat. Und da werden wir vorerst auch, oder sind wir nicht gewillt, irgendetwas dran zu ändern die nächste Zeit. Annäherung zwischen den Ligen, finde ich, funktioniert schon. Dieser Punkteplan ist an sich der erste Schritt, aber es kann auch nur der erste, zweite oder dritte Schritt sein. Da muss noch mehr kommen, denn Auf- und Abstieg gibt es nur, wenn auch wirklich der Austausch stattfindet. Das haben wir jetzt 2 Jahre nicht gesehen. In Augsburg wird man froh drüber sein, natürlich, was die letzten beiden Jahre betrifft. Aber insgesamt ist das natürlich schwierig einfach, wenn du siehst, es gibt ihn nominell, aber dann muss der Tabellenletzte der DEL immer warten, was in den Playoffs der DEL2 passiert. Auch diese Argumente verstehe ich alle tatsächlich. Auch was wirtschaftliche Planbarkeit angeht, wird ja seitens der DEL-Clubs immer mal wieder moniert, dass das für sie nicht möglich oder nur sehr, sehr schwer möglich ist. Augsburg ist vielleicht ein Beispiel, vor 2 Jahren schon Tabellenletzter gewesen, dann als spätester Club quasi die Liga-Gewissheit gehabt, dass man in der DL bleibt, dann ist natürlich auch der Transfermarkt schon ausgedünnter, als er es vielleicht 4 Wochen davor war. Das sind alles Punkte, die kritisch zu sehen sind, die ich auch definitiv zulasse. Dennoch, vielleicht auch, weil ich zu sehr Sportromantiker bin, das kann natürlich auch sein, ich finde das unfassbar wichtig für den sportlichen Wettbewerb, dass Auf- und Abstieg da ist, dass das möglich ist. In Nordamerika gibt es das nicht. Das ist aber auch ein völlig anderes Sportsystem. Eishockey, klar, ist eine nordamerikanisch geprägte Sportart. Aber das geschlossene Ligensystem, weiß ich nicht, bin ich kein Fan von. Noch dazu, weil ich neben Eishockey auch ein Fußballkind bin. Und stell dir das mit dem Fußball vor. Jetzt in der zweiten Liga. Der HSV wird Meister und könnte aber nicht aufsteigen, aus welchem Grund auch immer. Und das ist schon schwer vorstellbar. Es war ja lange so im Eishockey und ich denke, dass dieser Auf- und Abstieg ein sehr, sehr hohes Gut ist, dass man sich erarbeitet hat zwischen DEL und DEL2 und dass man alles oder vieles zumindest dafür tun sollte, damit das auch so bleibt und dass auch dieser Austausch stattfindet. 5 Vereine, die gemeldet haben, ist dafür schon mal ein gutes Zeichen dieses Jahr.
Ist es, aber es ist rund ein Drittel, ne? Also deswegen natürlich auch zu wenig, ja, aber du hast schon recht. Und
das ist sicher.
Wir haben auch die also das ist eine absolute Ja-Aber-Diskussion oder Nein-Aber-Diskussion. Ja? Es gibt für beide Seiten einfach gute Punkte und natürlich immer nicht ein Thema für einen Podcast, sondern ein Thema für einen Podcast wöchentlich so ungefähr, ja, wo du 2 Stunden lang über Auf- und Abstieg diskutieren kannst. Nur vielleicht mal, also im Leben ist ja oft so, dass Kopf und Herz strugglen miteinander. Auch in dem Fall ist es da so bei Auf- und Abstieg. Auch da ist es, gibt's viele Punkte, wo du sagst, vom Hirn her, es muss so sein, ja, und vielleicht muss dann auch irgendwie eine Liga, die das organisiert, und ein Geschäftsführer und Geschäftsführer von 2 Ligen dürfen da halt nicht unbedingt nur mit dem Herz entscheiden, sondern müssen auch mit dem Hirn entscheiden, ja. Das ist einfach dann eine andere Rolle. Als Fan kannst du viel mehr mit dem Herz dann auch argumentieren. Und es ist auch völlig okay, ja. Es geht um Sport. Völlig in Ordnung. Nur, weil du das auch schon aufgegriffen hast und wir das vorher auch schon diskutiert haben, wenn du wieder Closed Shop machst, ja, wenn du wieder sagst 14 Teams und auf einmal merkst du, hey, Landshut wird wirtschaftlich so stark, oder nehmen wir mal Landshut und Rosenheim, weil die jetzt eben die 2 sind, und ich sage, die sind vielleicht noch nicht ganz so weit, aber Traditionsclubs, die schon deutscher Meister waren, ja, und die sind dann auf einmal so weit, das ist dann der HSV im Fußball, ja, die sind so weit, dass du sagst, hey, die haben eine Top-Mannschaft, da ist jetzt auf einmal noch mehr Kohle da, die haben Sponsoren rangezogen, da gibt's vielleicht so wirklich dann nochmal große Firmen, die sagen, okay, wir hauen dann nochmal so und so viel rein, ja, da ist alles bereit, und dann sagst du, nee, geht aber nicht, ja, 14 Mannschaften, wir sind voll, da geht nichts. Und damit würdest du der Sportart natürlich schaden, ja, wenn, dann ist jedes Mal Finale Landshut-Rosenheim, ist geil, ja, dann, aber die zerschießen sonst alle und alle in der DL2 sagen, ey, was wollen die überhaupt noch da? Und hey, die haben ein geiles Stadion, die haben Fans, die haben eine geile Mannschaft, die haben Kohle, was wollen die, warum schießen die uns jedes Mal aus der Halle? Alles nur gesponnen, aber also, ja, dann hätten wir die Diskussion wieder. Und nochmal, Blick auf die Zeit auch so ein bisschen, ja, wir wollten da zu 10 Fragen kommen, aber natürlich ist das ein Thema, das wir stellen müssen, ja, eine Frage, die wir stellen müssen mit einem DL2 Podcast. Ganz kurz, 4 Teams, die gegen den Abstieg kämpfen, vielleicht auch mehr oder weniger, aber nur den Teamnamen, ist natürlich jetzt schwierig, dich da festzunageln, muss ich auch nicht unbedingt festnageln lassen, und dann aber auch gleich verbunden damit die nächste Frage: Was hältst du von der neuen Playdown-Regelung, die ja nochmal ein bisschen angepasst wurde? Es gab ja jetzt schon in der vergangenen Saison, du konntest schon mit einem Vorsprung reingehen oder gingst mit einem Vorsprung als besser platziertes Team rein, jetzt wurde es noch ein bisschen angepasst, du gehst nur dann mit einem Vorsprung in der Serie in die Playdown-Partie, wenn du auch einen gewissen Vorsprung in der Tabelle hattest, was Punkte anbelangt, also interessante Anpassung. Aber erstmal die Abstiegskandidaten.
Wer sich schwer tun wird, glaube ich, sind die Blue Devils Weiden als Aufsteiger, weil sich da in der Offensive nicht so viel getan hat im Vergleich zur letzten Oberliga-Saison. Und das weißt du genauso gut wie ich, Fetzi, ein Oberliga-Topscorer ist nicht automatisch ein DL2-Topscorer. Kann funktionieren, könnte aber auch schwer werden. Noch dazu hat man 2 Conti-Positionen in der Defensive verbraten. Was für mich darauf schließen lässt, auch mit Blick auf die Namen, dass man wohl in erster Linie auf die Defensive setzen wird. Und in der Offensive gucken wir, zu was die Herren in der Lage sind. Aber Weiden wird sich vermutlich schwer tun. Wer sich auch schwer tun wird, glaube ich, sind die selber Wölfe. Man hat offensiv proklamiert, dass man nicht den größten Geldbeutel haben wird in der kommenden Saison, was natürlich im Eishockey immer auch mit, naja, Korrektur der sportlichen Zielsetzung eigentlich verbunden ist. Das hat man dann selber aber bewusst nicht gemacht. Man hat gesagt, wir wollen in die Playoffs, wir wollen uns weiterentwickeln. Aber selbst da so ein Standort, wo du sagen musst, kann klappen, aber dann muss auch nahezu alles klappen in Selb. Wenn das nicht der Fall ist und die Spieler, die sie geholt haben, nicht das liefern, was man sich von ihnen erwartet, dann könnte das schwer werden. Spannend für mich Regensburg. Ich will sie nicht direkt in den Abstiegstopf werfen, aber natürlich die Garanten der Meisterschaft, über Jogen haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Auch Gedakis ist weg und Trevino ist der Einzige, der noch mit da ist aus diesem Trio von der vergangenen Saison. Und dazu hat man Dave Morley geholt aus der Ice League, aus Pustertal, und dazu auch, interessant wie ich finde, Olli Liss aus der schwedischen zweiten Liga. Frage ist, ob sie die alle ersetzt bekommen, die sie verloren haben. Die Eisbären Regensburg. Dazu auch Kaltenhauser weg. Neuer Finisher, Chefcoach. Auch das eine Unbekannte. Aber warum nicht? Regensburg letztes Jahr will nicht wissen, wo wir sie alle hingezippt haben. Aber auf die Eins hat sie keiner gesetzt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wer weiß, was da dieses Jahr passiert. Da ist alles möglich. Vorne, es funktioniert ähnlich wie letztes Jahr und sie schaffen Top 6 oder zumindest solide Top 10. Ist für mich aber auch möglich, dass das vielleicht auch gar nicht funktioniert und sie mit nach hinten rutschen. Und dazu ähnliche Sache auch in Freiburg. Parker Bowles verloren. Insgesamt immer ein Standort, der um Rang 10 kämpft. Könnte auch dieses Jahr knapp werden, würde ich behaupten. Und in Weißwasser ist es das Gleiche, wobei sie da mit Christoph Kreuzer natürlich einen erfahrenen Coach jetzt an der Bande haben. Weiterhin natürlich die Kooperation mit den Eisbären Berlin haben, die wahrscheinlich mit die ist, die am besten funktioniert, zumindest aus Sicht des DL2-Clubs oder am förderlichsten ist, zumindest für den DL2-Club. So denke ich, kann man das formulieren. Also ich sehe Selb und Weiden hinten kämpfen.
Du siehst mich die ganze Zeit lächeln, weil ich da, also du fängst als Niederbayer, fängst du mit den drei Oberpfälzer Clubs an, ist dir das aufgefallen? Ne? Nur mal vielleicht, ja, vielleicht es gibt auch, ne? Auch so ein bisschen, ja, okay. Ja, Regensburg, Oberpfalz, Weiden, Selb ist gerade noch Niederbayern, Oberfranken, Niederbayern, weißt du. Da habe ich jetzt schon mal wieder geoutet als einer, weil ich wollte gerade sagen, ich erkläre euch jetzt, was die 7 Regierungsbezirke in Bayern sind, aber Selb habe ich so immer ist so vom Gefühl her schon Oberpfalz, ist aber nicht, oh liebe Selb, jetzt habe ich mich komplett in die Nesseln gesetzt, aber ja gut, von einem Ostbayer in Richtung der anderen Ostbayern, Daniel, bei dir.
Ja, ich glaube, so kannst du dich retten. Jetzt hier, so kannst du dich retten. genau, das so die Abstiegskandidaten, finde das immer ein böses Wort, aber das sind zumindest Teams, wo ich glaube, dass sie sich schwer tun. Muss ich aber auch zugeben, das habe ich letztes Jahr auch über Krimmitschau gesagt und die sind mit Trainer Jussi Todes auch komplett durchmarschiert. Die haben wir vielleicht ein bisschen vergessen vorhin, als wir über die Teams gesprochen haben. Auch da bin ich sehr gespannt, ob sie das halten können, was sie im letzten Jahr alles gezeigt haben. Das war die beste Saison der Krimmitschauer Vereinsgeschichte. Das wird sehr, sehr spannend auch. Spannend auch Playdown-Regel von dir angesprochen. Das ist auch ein Punkt nach dem Motto, ich finde gut, dass man sich damit auseinandersetzt und auch Anpassungen vornimmt. Da gibt es ja erstmal die Grundsatzdiskussion, müssen es Playdowns sein oder wie in der DEL steigt einfach der Letzte ab? In der DEL2 ist es schon gefühlt immer so, dass die letzten 4 Playdowns spielen. Und was ich schon, bevor vergangene Saison dieser neue Modus eingeführt wurde, schon immer so ein bisschen bemängelt habe, dass es egal war, ob du um einen Punkt am Platz 10 gescheitert bist oder ob du mit 30 Punkten Abstand hinten Tabellenletzter warst. Du bist unter genau gleichen Voraussetzungen in dieser Abstiegsrunde. Und das ist schon hart ungerecht. Argument, das dann immer kommt, die einen Playoffs ist es ja genauso, finde ich nicht, weil die Konsequenz eine ganz andere ist. Und
guter Punkt, das sehe ich auch immer so. Also das kannst du nicht, du kannst Playoffs und Playdowns in der Hinsicht nicht vergleichen. Ja, weil du hast einmal, geht es um die Meisterschaft, das ist ein großer Erfolg und ein Team hat die Meisterschaft und Vizemeister zu sein ist vielleicht auch scheiße im Vergleich zum Meister natürlich, weil du was verloren hast, was oder eine große Serie verloren hast, aber die Konsequenzen sind bei Abstieg natürlich ganz andere.
Und deswegen auch war ich ein Freund der Modusanpassung vergangene Saison. Du brauchtest als Elfter 2 Siege gegen den Tabellenletzten, der 4 Siege brauchte und in Duell 12 und 13 waren es 3 und 4 Siege. Klingt vielleicht extrem, war vielleicht auch ein bisschen zu extrem, aber für mich ein guter Schritt der DL2, dass man diese Hauptrundenplatzierung mehr ins Gewicht genommen hat, was das Ganze betrifft. Und vielleicht war es dann aber doch zu krass für dieses erste Jahr und deshalb gab es jetzt diese Anpassung, die ja eigentlich genau in die gleiche Richtung geht. Dadurch erfährt ja nicht nur die Platzierung, sondern auch die Art der Unterschiede zwischen den Mannschaften nochmal eine Gewichtung. Und auch das ist, finde ich, eine sinnvolle Anpassung. Ich habe es mir mal rausgesucht, wie das Ganze genau ist. Wenn man zwischen 0 und 10 Punkten Abstand hat in der Serie, also es wird weiter 11 gegen 14 und 12 gegen 13 gespielt in Runde 1.
Wer die 10 Minuten Eishockey hört, der weiß das schon alles, aber nicht alle hören die 10 Minuten Eishockey. Wer die 10 Minuten Eishockey hören will, steady.de/bisselhockey, da habe ich das, was Daniel wahrscheinlich jetzt nochmal ein bisschen besser macht, habe ich alles schon genauso geschildert, aber Daniel macht es für alle, die noch nicht bei Steady sind und sich jetzt gerade im Laufe dieses Podcasts entscheiden, hey, was ich da alles erfahre, da muss ich eigentlich jeden Tag 10 Minuten Eishockey hören. Für die kannst du es jetzt nochmal machen, was die genaue Playdown-Regelung ist in der DL2.
Oder ich mach's in der alten Verkäufermanier. Bis 10 Punkte ist es ganz normal Best of 7. Zwischen 11 und 20 ist es anders und bei mehr als 20 nochmal anders. Wer das allerdings genau wissen will. Ja, 10 Minuten Eishockey. Bald ist es Hockey mit Christoph Fetzer.
Das nennt man entweder verkaufen oder Teasing. Ja, ja. Der Mann hat nicht nur praktische Erfahrung, sondern auch theoretische Erfahrung. Und er setzt sie gut in die Praxis um. Genauso muss es sein. Naja, aber so grundsätzlich, es ist halt einfach Innovation, ne? Und wir immer bei Sportarten, wo es auch um Tradition viel geht, ja, Tradition, Innovation, die kämpfen immer so ein bisschen, aber ich muss auch sagen, ich bin freuend, wenn es so kleine Anpassungen sind. Ja, wenn du jetzt auf einmal das Tor kleiner machst, dann würde ich sagen, das hat dir komplett wahnsinnig, ja. Oder wenn du irgendwie selbst so Sachen wie jetzt in der Champions Hockey League so lange Powerplay spielen, bis halt die 2 Minuten vorbei sind, du kannst auch 2, 3 Tore schießen, ist mir schon zu viel. Ja, ich finde es interessant, wenn es mal ausprobiert wird, aber ist mir schon zu viel. Ich würde es eher vielleicht mal, weiß ich nicht, der Fußball macht sowas dann bei einer U20-Weltmeisterschaft erstmal oder so. Oder vielleicht bei einer U18-Weltmeisterschaft. U20 ist dann schon vielleicht schon wieder zu wichtig, ja. Aber also, dass du sagst, du probierst mal was aus. Ich schweife wieder ab, aber wir sind bei Bissl Hockey. Das finde ich eine gute Idee. Einerseits zu sagen, wir spielen Playdowns und es gibt da einfach diesen Playoff- und Seriencharakter, den wir im Eishockey haben. Andererseits, wir werten die Hauptrunde auf und dann nach einem Jahr zu merken, okay, wenn jetzt halt, also ich sage das nächste Extrembeispiel, wenn du halt zwischen 12 und 13 einen Punkt Unterschied hast am Ende, ja, und das ist halt über 52 Spiele marginal und eine Mannschaft hat dann einen Spielvorsprung in der Best-of-Seven-Serie, in der es gegen den Abstieg geht, zu viel, ja, und deswegen das nochmal anzupassen und zu sagen, okay, wir schauen jetzt, wie viele Punkte hattet ihr Vorsprung und wenn ihr einen gewissen Vorsprung in der Tabelle habt, dann bekommt ihr auch einen Vorsprung in der Serie, das ist dann eine gute Anpassung und da merkst du auch, da haben sich Leute viel Gedanken drüber gemacht und natürlich will ich das in den Playoffs in der DL auf gar keinen Fall so haben, mit irgendwie einem Vorsprung dann die bessere Mannschaft reingehen zu lassen, aber wenn es gegen den Abstieg geht, finde ich das wirklich, das ist eine gute Innovation, das ist meine persönliche Meinung.
Da stimme ich dir auch zu, in der Hinsicht, auch in deinen Ausführungen, genau, dass da jetzt auch die Punktzahl eben ein bisschen noch mit berücksichtigt wird. Und es gab ja, es kam ja nicht wie Kai aus der Kiste, sondern es gab ja auch eine Notwendigkeit, denn wenn man die Bayer Tigers, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, beobachtet hat in den Jahren vor dem Abstieg oder ganz extrem die selber Wölfe im ersten Jahr nach dem Aufstieg, da war Ende Dezember, Anfang Januar, glaube ich, war es schon sehr, sehr absehbar, dass es nicht unbedingt der letzte, aber dass es auf jeden Fall die Playdowns werden. Und dann hat man völlig legitim, hätte jeder genauso gemacht, in Selb gesagt, okay, wir kommen da unten nicht mehr raus, wir werden sicher nicht mehr Zehnter. Wir konzentrieren uns voll auf diese Playdowns und sie haben sich in der ersten Runde gerettet, haben die Best-of-Seven-Serie gewonnen und sich zu Recht dafür gefeiert. Denn Regelwerk ausnutzen macht jeder, soll auch jeder, denn dafür sind ja auch Regeln da, um sich am Rande der Regeln, und es sind ja, ist ja nicht mal der Rand, es ist ja voll mitten im Regelwerk, sich drin zu bewegen, und das war völlig legitim. Ob das dann aus sportlicher Sicht die korrekte und fairste Regel ist, genau, da hat man angesetzt und ich finde gut angesetzt.
Genau, und dann musst du als übergeordnete Instanz schauen, wie kannst du, wenn du nicht zufrieden bist, wie mit deinen Regeln umgegangen wird, dann musst du die Regeln eben ändern, und das ist passiert. Insofern, ja, also da kommen wir, glaube ich, nicht in eine kontroverse Diskussion bei diesem Punkt. Okay, Auf- und Abstieg nach oben und nach unten haben wir besprochen, weil Weiden jetzt schon von dir genannt worden ist. Und das finde ich ein ganz geiles Beispiel ist, würde ich dir auch noch die Frage stellen, aber wirklich ganz plakativ, was hat bitte Weiden vor? Ja, oder was hatten die auch in den letzten Jahren vor? Weil ich habe schon mal gesagt, die kenne ich noch, da haben die gegen den TV Miesbach gespielt, das war dann vielleicht noch Oberliga, ja, da war Miesbach noch eine Liga weiter unten, weiter oben, also in der dritten Liga, aber trotzdem, da hast du schon gemerkt, okay, gut, ja, gute Fanbasis und so weiter, dann merkst du, ja, die haben eine Kooperation mit den Nürnberg Ice Tigers, dann denkst du, ja, okay, gut, aber dann spielen die Ice Tigers Spieler in der dritten Liga, in der Oberliga, auch wieder ein bisschen komisch, dann kommen die hoch, dann hast du auch im Hinterkopf, okay, gut, Eishockey-Tradition ist da, Eishockey-Begeisterung, bitte übernehmt, das ist fast schon so ein Alarmsignal, bitte übernehmt euch nicht, bitte reizt diesen Standort nicht aus und macht ihn nicht kaputt, das sind alles so, jetzt wirklich von außen drauf geblickt, Sachen, die mir sofort einfallen, ja, natürlich einerseits geil, da kommt wieder ein Name hoch, den kennt man, andererseits immer Vorsicht, ja, wenn es zu schnell geht, kann es auch schnell wieder ganz nach unten gehen.
Ja, das ist auch ein Team, wo vieles möglich ist. Ich habe sie vorhin im Kreis der Mannschaften genannt, die sich aus meiner Sicht schwer tun werden über die gesamte Saison. Kann natürlich auch sein, dass das aus welchen Gründen auch immer zu 100% funktioniert und wir sehen Weiden am Ende auf Rang 8 einlaufen. Auch das kann passieren. Typisch DL2, auch das dann nochmal angemerkt. Die Gefahr sehe ich auch, dass man sich vielleicht übernimmt. Andererseits, du weißt es auch, wenn Leute da sind, die die finanziellen Kosten übernehmen, beziehungsweise die da ordentlich reinschießen, dann kann das schon auch funktionieren. Insgesamt bin ich gespannt, wie zum Beispiel ein Thomas Rubisch performen wird. 120 Punkte in 66 Oberligaspielen ist nicht so schlecht und ist auch eine klare Empfehlung für die DL2. Wenn der das in der zweiten Liga genauso umsetzen kann und diese Mannschaft in der Offensive mitträgt, ja, warum nicht? Warum nicht? Du hast mit München den Alavena-Deal eingefädelt, hast ihn ausgeliehen vom EHC Red Bull München, Daniel Alavena, junger Torhüter, nicht mehr ganz so jung als heute mittlerweile tatsächlich, aber einer, der vielleicht dann komplett diesen Rückhalt, diesen Fels in der Brandung machen kann, wenn der ein überragendes Jahr erwischt, dann kann das auch funktionieren. Aber du merkst, es sind viele diese Kann-Faktoren, wie es immer bei Aufsteigern ist. Es kann immer funktionieren, es kann aber auch immer in die Hose gehen. Wenn wir uns die letzten drei angucken, bei Selb ging es damals total in die Hose im ersten Jahr, die haben sich dann aber konsolidiert nach der geschilderten Playdown-Rettung. Dann kam Regensburg im ersten Jahr gleich Platz 10, damit waren die alle mega happy. Und dann mit überragendem Scouting, überragenden Transfers werden die Meister. Also auch das geht innerhalb von 2 Jahren tatsächlich in der DL2. Rosenheim, auch in der vergangenen Saison lange dran gewesen am Platz 10, sich dann gerettet. So das typische Aufsteigertum, sage ich mal, dass man noch nicht ganz vorne mitmischt, aber halt auch schon seine kleine Rolle spielt. Und das traue ich Weiden schon auch zu. Aber wenn diese Faktoren, über die wir gesprochen haben, wenn die alle nicht funktionieren, ja, dann werden wir halt eher von den letzten 2, 3 Plätzen sprechen.
Aber du hast es ja vorher auch schon mal gesagt, also meine Befürchtung, dass die sich übernehmen, ist wahrscheinlich unbegründet, na, weil sie gar nicht so viel geändert haben und sie erstmal versuchen wirklich auch vor allem im Sturm mit dem, was sie gehabt haben, eben zu schauen, ob das auch für die DL2 dann reicht, um sich zu halten, um sich vielleicht auch zu etablieren. Klar kann man da immer vielleicht nochmal nachjustieren, aber also es ist jetzt auch nicht so, dass die sagen, okay, jetzt mit der DL2, kompletter Kader umgeschmissen, zack, wir hauen raus und dann wollen wir auch gleich mal in die Top 10 mindestens in der neuen Liga.
Ich glaube, so vermessen, man könnte es auch größenwahnsinnig nennen, ist man in Weiden nicht. Man ist sehr, sehr froh und erleichtert, dass das endlich geklappt hat mit diesem Aufstieg. Man ist ja im Vorjahr im Finale an Rosenheim gescheitert und auch im vergangenen Jahr. Es wurde immer proklamiert, wer macht's? Der Primus im Norden, die Scorpions oder der Primus im Süden, die Blue Devils Weiden. Weiden hat es am Ende gemacht. Wieder mal Südaufsteiger. Ich habe auch schon viele Leute gehört, die, ohne das persönlich gegen Weiden zu meiden, sich einfach Hannover gewünscht hätten, um einfach die DL2-Landkarte mal wieder ein bisschen mehr gen Norden auszubauen. Denn man muss ja sagen, wenn man so einmal quer rüberzieht, Krefeld, Kassel, Weißwasser, das ist die nördliche Linie in der DL2. Das hätte vielleicht auch gut getan, aber das ist ein anderes Thema. Weiden hat sich das verdient. Erst Vize, dann Meister und jetzt bekommen sie die Chance in der DL2. Und wie für jeden neuen Standort gilt, schön, dass sie dabei sind. Ich freue mich darauf und bin halt vor allem sehr, sehr gespannt, was sie reißen.
Guter Punkt mit dem fehlenden Norden. Ich habe mir die Karte jetzt auch nochmal angeschaut. Also Kassel ist ein bisschen südlicher als Weißwasser, ja, aber also ich würde fast sagen, fast so nördlich wie Krefeld. Wenn du sagst, Kassel und Krefeld als nördlichste Städte der Liga, das ist natürlich dann schon krass von Städten, wo du sagst, das ist ja eigentlich die Mitte Deutschlands, ziemlich genau. Ne? Ja. Wir haben jetzt eigentlich fast über alle Teams mal kurz gesprochen. Ja, natürlich Meisterschaftskandidaten und Abstiegskandidaten ein bisschen mehr, neue Mannschaften wie Weiden auch ein bisschen mehr. Ich glaube, wir haben alle mal ganz kurz angerissen, zumindest erwähnt, bis auf Ravensburg, wenn mich nicht alles täuscht. Also Bad Nauheim auch mal ganz kurz mit dabei gewesen, Freiburg mal ganz kurz mit dabei gewesen. Da hört man natürlich auch schon raus, dass es wohl eher Mittelfeldmannschaften sein sollten, werden, Lausitzer Füchse vielleicht mit Tendenz nach unten. Bad Nauheim hast du angesprochen, aber Ravensburg, glaube ich, haben wir noch gar nicht erwähnt und das wollen wir natürlich nicht machen, weil vor allem, es ist ja eine Mannschaft, die 2021, 22 Meister geworden ist in der Liga. Aber vielleicht zeigt das auch, 22, 23 natürlich, 21, 22 waren es die Löwen Frankfurt und da war Ravensburg Vizemeister und dann 22, 23, ja, Ravensburg gegen Bad Nauheim im Finale gewonnen. Aber vielleicht zeigt das auch genau das, was die DL2 auszeichnet, dass du innerhalb von 2 Jahren von Vizemeister, Meister halt dann auch ins Mittelfeld kommen kannst oder vielleicht sogar in Richtung Abstiegskandidat.
Ja, da kam einiges zusammen in Ravensburg. Vergangene Saison war im Nachhinein einfach ein Übergangsjahr und wir haben schon ganz kurz über Ravensburg tatsächlich gesprochen, nämlich als wir auf Boschubel gekommen sind,
ja, stimmt,
der vergangene Saison, die Huskies zur Hauptrundenmeisterschaft geführt hat zum 2. Mal in Folge und auch das schon mit den Löwen Frankfurt, wo er es dann auch veredeln konnte, dann aber nicht mit in die DEL kam, weil ich glaube, es war damals eine Verhandlungssache. Aber nagel mich da nicht fest. Auf jeden Fall ging er nicht mit in die DEL mit den Löwen, sondern dann zu den Huskies. Und jetzt hat er ja das ehemalige Top-Trio, sage ich mal, durch. dann Frankfurt, Kassel, Ravensburg, das war in der Zeit, bevor der Aufstieg möglich war, damals noch Bietigheim, aber das würde zu weit führen, aber die drei waren immer mit dabei da vorne. Und jetzt ist Bo Schubel in Ravensburg. Bin ich gespannt, was er macht. Wenn er seinen Ruf bestätigen kann, dann wird auch mit Ravensburg definitiv zu rechnen sein. Haben auch ein paar Leuchtturmtransfers, Adam Payal vielleicht da ganz vorne zu nennen. Ein Name, den man nicht unbedingt in der DL2-Kaderliste erwartet, auch wenn der letztes Jahr in Salzburg keine Rolle gespielt hat, dann in Düsseldorf auf einmal aber sofort wieder getroffen hat. Das könnte einer sein, der einfach die Offensive führt, denn da haben sie schon natürlich ordentlich am Personal verloren mit einem Charlie Serot, mit einem Sam Herr und auch mit einem Josh McDonald, die alle weg sind. Die musst du erstmal ersetzt bekommen, denn das sind mehr oder weniger die Leuchttürme gewesen der vergangenen Jahre und auch der Meistersaison damals, 22/23. Wird spannend. Sie haben ein gutes Torhüter-Duo, wie ich finde. Nico Pertuch aus der Landshuter Goalie-Schule ist da mit dabei und auch Ilya Scharipov mit eines der besten Torhüter-Duos wahrscheinlich in der DL2. Auch das könnte ein Faktor sein. Insgesamt Ravensburg würde ich schon wieder auf der Rechnung haben. Definitiv Top 6.
Dann haben wir es fast, würde ich sagen. Eine Frage habe ich noch an dich. Wir haben viel über Spieler gesprochen, auch viel über Etats, auch über Strukturen. Wir haben auch schon ein bisschen über Trainer gesprochen, aber wir haben natürlich in der vergangenen Saison mit Max Kaltenhauser einen gehabt, der halt einfach da komplett rausgestochen ist, ne? Der mit Regensburg die große Überraschung geschafft hat und dann tatsächlich den Aufstieg der Kassel Huskies verhindert hat, wenn man es negativ aus Kassel-Sicht sieht, oder die Eisbären Regensburg zur Meisterschaft geführt hat, wenn man es positiv sieht, und der den nächsten Schritt gegangen ist und jetzt Co-Trainer von Toni Söderholm beim ERC Red Bull München ist. Übrigens ein Schritt oder eine Idee auch aus München, die ich sehr, sehr gut finde. Du holst einen, der aus der Gegend kommt, der noch jung ist, der wahrscheinlich auch einen ganz guten Draht zur Mannschaft haben kann, der ja nicht so den harten Hund dann irgendwie geben muss und auch nicht unbedingt irgendwie ja sich ja von der Mannschaft absetzen muss, so ein bisschen wie ein Headcoach das einfach machen muss. Also aus Münchner Sicht für mich ein sehr, sehr guter Schritt, ohne jetzt genau zu wissen, wie Max Kaltenhauser arbeitet. Aber meine Frage ist natürlich, wer wird jetzt der neue Max Kaltenhauser, nachdem der weg ist aus der Liga?
Also aus der Draufsicht definitiv ein guter Move von München, Kaltenhauser an die Seite von Toni Söderholm zu stellen. Er hat vieles bewiesen, denn mit einem Club wie den Eisbären Regensburg, ohne den Eisbären zu nahe treten zu wollen, nicht unbedingt als Favorit, sowohl was die Etatliste betrifft, als auch den sportlichen Draufblick zu Beginn der Saison, dann Meisterteam zu formen, aller Ehren wert. Trainerlandschaft in der DL2, interessant, weil viele neue Gesichter und dementsprechend auch einige bekannte Gesichter, über einige haben wir gesprochen. Bo Schubel ist neu in Ravensburg, Christoph Kreuzer neu in Weißwasser. Was ich spannend finde zu beobachten, wird sein Selb mit Craig Streu, also quasi das Steve Walker-Phänomen, jahrelang Co-Trainer bei einem Spitzenteam in der deutschen Eishockey-Liga, nun als Chefcoach unterwegs, Walker direkt in der DL geblieben mit Schwenningen. Wir wissen alle, wie gut das letztes Jahr funktioniert hat bei den Wild Wings mit Steve Walker. Vielleicht ist das das Ass im Ärmel, das die selber Wölfe haben mit Craig Streu. Das ist aber für mich eine ganz große Unbekannte. Ich kann mir vorstellen, dass das genauso funktioniert und zündet. Und bei der schwierigen finanziellen Lage, oder schwierig ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber der nicht ganz so rosigen finanziellen Lage in Selb, könnte das vielleicht genau der Trumpf sein, der Selb doch in die Top 10 hieft oder vielleicht sogar noch weiter. Das finde ich sehr, sehr spannend. Dann kommt auch Wille Hämmeleinen, der Kaltenhauser Nachfolger. Auch der hat eine verdammt schwere Aufgabe. Also viel schwerer, glaube ich, oder viel größer können die Fußstapfen nicht sein, wenn du bei einem Underdog-Meisterteam die Nachfolge der Legende Kaltenhauser antrittst. Aus der Oberliga zur DL2-Meisterschaft. Den Legendenstatus, den hat er definitiv in Regensburg und das auch zu Recht. Das wird schwierig. Unspannend, genauso wie Bad Nauheim mit Adam Mitchell, der gutes Spielermaterial hat. Bin gespannt, wie nach der langen Zeit von Harry Lange, auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, die er geprägt hat, unter anderem ja Vizemeister im Jahr 2023, als man Kassel geschlagen hat, aber dann an Ravensburg gescheitert ist. Das ist eine sehr, sehr spannende Personalie. Genauso wie ganz oben die beiden Teams, Thomas Popisch und Todd Woodcroft. Das sind die letzten verbliebenen neuen Gesichter in der Liga. Woodcroft in Kombi mit Wegipart haben wir schon thematisiert. Popisch, das mittelfristige Projekt Krefeld. Da sind ganz, ganz viele spannende Dinge dabei. Für mich das Spannendste, funktioniert Streu in Selb, wie Walker in Schwenningen funktioniert. Das ist für mich eine der ganz spannenden Fragen. Und wenn wir auf das Bestandspersonal blicken, ich bin Fan von Jussi Torres, dem Trainer der Eispiraten Krimitschau, der ist 35 Jahre jung. Musst du dir auch erstmal geben als Eishockey-Trainer.
Übrigens, wenn ich kurz einhaken darf, das ist ja auch so ein Punkt, ne? Du hast jetzt auch so ein bisschen, also etabliertere Trainer auch schon angesprochen, ist ja auch, also es ging darum, wer wird so ein bisschen Trainer des Jahres, ne, in der Frage. Aber die andere Frage ist natürlich auch bei Kaltenhauser, der ist Jahrgang 81. Übrigens, wenn du so Anfang der 80er geboren bist, dann bist du Anfang 40 jetzt, ja, nicht Mitte 40, sondern du bist Anfang 40. Also er ist mit Anfang 40 jetzt eben dann brutal steil aufgestiegen und auch erst im Rosenheimer Nachwuchs gearbeitet, also Kaltenhauser jetzt, dann in Regensburg im Nachwuchs gearbeitet, innerhalb von 5, 6 Jahren dann eben über diese Rolle zu den Eisbären Regensburg gekommen. Du hast gesagt, Oberliga bis zur DL2-Meisterschaft, also eigentlich zweimal aufgestiegen, ja, wenn es, ja, haben wir diskutiert. Und jetzt ist er halt bei einem der erfolgreichsten Clubs in der DL Co-Trainer und das eben mit für einen Trainer immer noch jungen Jahren. Und wenn du jetzt sagst, 35 ist natürlich dann ja nochmal deutlich jünger.
Und deshalb wäre das doch so ein bisschen meine Antwort gewesen auf die Frage. Ich gehe mit Jussi Torres, weil der in der vergangenen Saison eigentlich schon Kaltenhauser Light war. Ist natürlich ein bisschen untergegangen, weil junger Trainer, der Meister wird mit dem Underdog, bekommt am Ende mehr Aufmerksamkeit als einer, der ins Halbfinale kommt und noch jünger ist. Vielleicht kann er mit Krimitscher noch einen Schritt höher gehen. Wenn ich aufs Spielerpersonal gucke, hat man es geschafft, doch einige Leistungsträger zu halten. Bini Seppaneri ist weiterhin mit dabei, Thomas Reichel, auch Colin Smith konnte man halten, sowie auch Dominic Walsh, das alte Urgestein, das immer noch die Kufen schnürt. Das könnte schon funktionieren. Auch wieder der Punkt, wenn da viele Zahnräder ineinander greifen, dann kann das was Großes werden. Und das Torres, das schafft, dass diese Zahnrädchen ineinander greifen. Das hat er gezeigt letztes Jahr. Deshalb, es ist durchaus im Bereich des Möglichen für mich. Ich sehe sie nicht im Finale. Keinesfalls. Aber dass es nochmal so eine Saison wird für die Eispiraten, dass sie in die Top 6 kommen, vielleicht sogar in die Top 4, das traue ich Jussi Torres schon zu. Und das wäre für mich dieser Hot Take, was die Trainerposition betrifft. Und dann gibt es aber noch weitere spannende Personalien. Wir haben die Entwicklung von EV Landshut angesprochen, mit Heiko Vogler, der seit Dezember 21 da das Ruder hat und diese stetige Verbesserung der Zahlen, was die Hauptrundenplatzierung angeht, immer weiter mitentwickelt hat, jetzt auch wieder schlagkräftigen Kader zusammengestellt hat, der auch, wie sich zeigen wird, wie bei allen Teams in den ersten Wochen, wie funktioniert das Gefüge insgesamt dann auf dem Eis. Jakob Meinschein kommt da auch noch zurück, der aktuell noch verletzt ist. Bei Bad Nauheim kommt auch noch Taylor Wars zurück irgendwann. Das sind auch noch einige Fragezeichen, die Teams mitbringen. Ansonsten, wenn wir die Trainer nochmal durchgehen, Sebastian Buchwieser in beiden hat mit die schwerste Aufgabe. Das wird interessant, ob er den Oberliga-Erfolg auch an der Bande der DL2 bestätigen kann, was dann wahrscheinlich in Richtung Platz 10 gehen würde. Über Boschuba haben wir gesprochen. Jari Pasanen in Rosenheim hat auch eine etwas turbulente Saison hinter sich, im vergangenen Jahr knapp am Platz 10 gescheitert und dann aber relativ souverän gegen Bietigheim das Ganze gezogen in den Playdowns. Über Niklas Sumplat haben wir gesprochen. Timo Sarikoski in Freiburg hat da aus den Möglichkeiten vergangener Saison viel geformt. Das wird auch dieses Jahr wieder seine Aufgabe sein. Daniel Jun, von dem bin ich auch ein großer Fan, weil Kaufbeuren auch, was den Etat angeht, nicht im oberen Drittel unterwegs ist. Aber in der Tabelle fast immer im oberen Drittel unterwegs ist. Der war erst Co-Trainer, jetzt mittlerweile Cheftrainer. Den habe ich intensiver erlebt in dieser Viertelfinalserie Landshut gegen Kaufbeuren. Und der hat keine Aura im Sinne von ich bin da, sondern der hat eine Aura, ich bin auch hier und ich weiß, wie es geht und ich werde es euch zeigen. Das sprüht er irgendwie aus und ist aber ein sehr, sehr netter Kerl, wirkt sehr, sehr kompetent und einfach freundlich, auch in den Pressekonferenzen. Für mich einer, der ein Teamgefüge gut formen kann. Und auch da bin ich gespannt, wo Kaufbeuren landen wird, vor allem mit Daniel Jun.
Daniel, es ist keine Frage offen geblieben, bis auf eine, weil du gerade gesagt hast, Walsh schnürt die Kufen. Also ich weiß nicht, wie das in Landshut ist, aber überall sonst auf der Welt werden die Kufen mittlerweile mit Ösen festgemacht am Schlittschuh. Und es gibt mittlerweile sogar so Klicksysteme, wie du die Kufen austauschen kannst. Ich weiß nicht, ob Landshut da noch irgendwie mit Schnürsenkeln arbeitet in Richtung Kufen. Aber wenn du da mal aus Oberbayern irgendwie einen Input brauchst in Richtung Niederbayern, weißt du immer, wo du dich melden kannst. Ja? Also das jederzeit gerne, wenn ihr da, was Schlittschuh anbelangt, so ein bisschen Innovation braucht, ja, wie die DL2 das mit ihrer Playdown-Regelung macht. Kein Problem, ruf mich einfach an oder schreib mir.
Du hast ja auch einen niederbayerischen Familien-Background, da brauchen manche Sachen, bis sie zu uns rüberkommen. Aber wenn du dich genötigt siehst, ich nehme schon ein neues Paar von dir.
Okay, das war unsere große DL2-Vorschau. Daniel, super, also dass du uns da so mit hast eintauchen lassen und dich da auch selber so reingefuchst hast und natürlich die Liga auch schon so lange verfolgst, dass du dass du uns so nahe bringen kannst und vor allem mir so nahe bringen kannst. Viele DL2-Fans denken sich bei ein paar Dingen, ah, ja, habe ich ja eh schon gewusst. Und ich denke mir bei vielen Dingen, ah, interessant, ah, der ist jetzt da, ah, okay, gut. Und so ist es eben. Deswegen, ich habe es ja vorher auch, ich mache, wie gesagt, keinen Hehl draus. Wenn wir über die DL2 sprechen, dann brauchen wir jemanden, der sich da richtig auskennt. Und den haben wir heute gefunden mit dir, Daniel. Danke dir.
Danke dir, Fitzi.
Und wenn ihr jetzt sagt, So will ich informiert werden über Eishockey. So will ich, dass Leute über Eishockey sprechen. Ich will informiert und unterhalten werden, neue Sachen auch erfahren. Dann lege ich euch die Mitgliedschaft bei Steady ans Herz. steady.de/bisselhockey. Da kriegt ihr jeden Tag, also jeden Wochentag, die 10 Minuten Eishockey. Und da geht es nicht rein um Eishockey-Nachrichten, sondern da geht es auch, dass wir Dinge einordnen, vielleicht auch mal eine persönliche Sicht drauf bringen, vielleicht auch mal persönliche Geschichten erzählen. Und dazu gibt es auch in dieser Saison viele regelmäßige Textbeiträge. Nächste Woche ist der Bernd wieder da und vielleicht, oder ich würde sagen, so wie ich den Chat verfolge, sehr wahrscheinlich sind wir zur DL-Vorschau sogar zu dritt. Also da könnt ihr euch dann nächste Woche drauf freuen. Wenn ihr es nicht aushaltet bis dahin, steady.de/bisselhockey. Und nochmal vielen Dank an Daniel Wimmer und allen viel Spaß mit der neuen Saison in der DL2. Servus.